Viel hat man gesagt vor und während der Wahl von Donald Trump. Es wurden wüste Dinge behauptet. Er wurde vielfach mit Adolf Hitler verglichen, vielfach als neuer faschistischer Diktator angekündigt, der allen die Rechte nehmen möchte, der furchtbar sei für die Wirtschaft. Und ich denke, was das Thema Wirtschaft angeht, zeigt sich jetzt, und das wird selbst von der linken Presse neidlos so anerkannt, ist es exakt das Gegenteil von dem, was behauptet wurde. Denn dieser Mann krempelt aktuell eine der größten Wirtschaftsmächte unseres Planeten um mit unglaublichem Elan, was ja für so einen alten Mann eigentlich gar nicht mehr, ein alter Mann, der wird jetzt 80, eigentlich gar nicht mehr so üblich sein sollte, mit welchem Elan und welcher Nachhaltigkeit dieser Mensch in kürzester Zeit hunderte neuer Dekrete, also sogenannte Executive Orders, unterschreibt. Genau darüber wollen wir heute sprechen und welche Dinge wurden in den Vereinigten Staaten bereits in Rekordgeschwindigkeit umgesetzt. Darum geht's heute in unserem Podcast Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schusseinpur mit dem passenden Outfit. Kian, mein Lieber, wie geht's dir?
Ich grüße dich, Philipp. Und wie ihr erkennen könnt, ich habe eine rote Cap an im Stil von Trumps Wahlcap, aber da steht was anderes drauf, da steht Make Bitcoin great again. Denn Trump hat ja auch vieles in Sachen Krypto gemacht. Auch über das werden wir kurz sprechen. Aber erstmal vorab, Trump ist Präsident und hat direkt am ersten Amtstag einen neuen Rekord. Und zwar knapp 80 Dekrete unterzeichnet. Insgesamt waren es 78. Um mal einen Vergleich zu sehen, die Vorgänger von ihm, wie viel die am ersten Amtstag gemacht haben, Biden 17. Also was für eine Gap, fast viermal, fünfmal so viel. Obama sogar nur 5, davor in der letzten Amtszeit Trump nur 1. Also ihr seht, es muss sich einiges ändern und es wird auch ernst genommen. Und dementsprechend wird auch was unterzeichnet. Nur ganz kurz zur Einordnung, was sind präsidiale Dekrete in den USA? Es sind Executive Orders, so wird es bezeichnet. Das ist ein Instrument in der Regierungsführung und ermöglicht dem Präsidenten, direkte Anweisungen an die Exekutive zu erteilen, ohne den regulären Gesetzgebungsprozess. Das heißt, man kann schneller und aktiver in die Gesetzgebung eingreifen. Trotzdem gibt es Kontrollmechanismen, also nur weil er ein Dekret unterzeichnet, heißt es nicht, dass es dann genau so umgesetzt wird, sondern es gibt natürlich noch eine gerichtliche Prüfung, es muss auch mit der Verfassung übereinstimmen. Dann kann der Kongress theoretisch eine Gegenmaßnahme gegen einzelne Gesetze beschließen. Und natürlich können dann auch die nachfolgenden Präsidenten diese Dekrete wieder widerrufen. Aber lass uns anfangen, Philipp. Es gibt einiges Spannendes, über das wir sprechen müssen. Das erste ist Pariser Klimaabkommen. Trump hat ein Dekret unterzeichnet zum erneuten Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen. Damit gehören die USA zu der kleinen Zahl der Länder, darunter interessanterweise Iran und Jemen, die nicht Teil des internationalen Abkommens sind. Das Klimaabkommen von 2015 verpflichtet Regierungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, sie möglichst sogar unter 1,5 Grad zu halten. Trump hat gesagt, ich trete sofort aus der unfairen, einseitigen Pariser Klimaabzocke aus. Das hat er so in seinem Dekret auch unterzeichnet. Die Vereinigten Staaten werden unsere eigene Industrie nicht sabotieren, während China ungestraft die Umwelt verschmutzt. Das chinesische Außenministerium kritisierte die Entscheidung. China ist für rund ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ja, Philipp, was sagst du?
Du, dieses Thema, also da werde ich mich gar nicht erst einmischen, denn das ist nicht nur ein Hornissennest, ja. Da gibt es natürlich sehr einseitige Meinungen darüber. Die einen sagen, das ist katastrophal. Ihr seht es, jetzt wird Donald Trump die Welt schlussendlich in die Klimakatastrophe schicken. Diese Klimakatastrophe ist ja etwas, diese Katastrophe und der Untergang der Welt, weil beispielsweise die Weltmeere den Wasserstand so stark heben, das sollte ja schon viele Male in der Vergangenheit passiert sein, ungefähr so oft, wie die Zeugen Jehovas bereits den Weltuntergang angekündigt haben. Und Ich will da gar nicht reingehen, weil die einen sagen, es ist ein widerlicher Umweltzünder und jetzt wird wieder nach Öl gebohrt und jetzt werden sie Fracking wieder machen und. Ja, das ist alles berechtigt, diese Aussagen. Und er sagt, ich habe ein Ziel, dieses Ziel ist vorgegeben, America first, nach mir die Sintflut. Wir werden Amerika und seine Bürger nach vorne bringen und der Rest ist mir scheißegal. Im Endeffekt ist das, wie ich meine, eine Einstellung, die von jedem glaubhaften an der Entwicklung seines Volkes weiterkommenden Politiker auf dieser Welt gemacht wird. Ganz frei nach dem alten schwäbischen Spruch, jeder kehrt vor seiner eigenen Türe. Ja, die Schwaben machen ja die Kehrwoche und jeder schaut, dass in seinem kleinen Teil alles schön sauber und geordnet ist. Und wenn wir das alle machen, dann geht es uns allen gut. Nur wurde das eben von vielen vergessen und Trump interpretiert aus seiner, er sieht das Ganze eher als Businessman, als Geschäftsmann, nicht als, ja, als Berufspolitiker, das war er nie. Und er sagt halt, das ist ein Schritt, um Amerika, was den Energiesektor angeht, wieder voll nach vorne zu bringen. Und dafür musste er seiner Meinung nach aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen.
Das ist nicht der einzige Austritt, den er per Dekret unterzeichnet hat, sondern er ist auch aus der WHO ausgetreten. Oh, sagte Trump, als ihm das Dekret zum geplanten Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgelegt wurde und fügte an, that's a big thing, das ist eine große Sache. Die UN-Behörde habe die Corona-Pandemie und andere internationale Gesundheitskrisen nicht angemessen gehandhabt, begründet Trump den Schritt. Zudem verlangen sie von den USA im Vergleich etwa zu China hohe Zahlungen. Er sagt, die Weltgesundheitsorganisation hat uns abgezockt, jeder zockte die USA ab, das wird nicht mehr passieren. Interessant ist, dass die USA tatsächlich bisher der größte Geldgeber für die WHO ist, 1,28 Milliarden Dollar zwischen 2022 und 2023. Damit trägt die USA rund 18%, also knapp ein Fünftel der Gesamtfinanzierung. Danach, lustigerweise, kommt Deutschland mit 856 Millionen Dollar.
Of course.
Und die Bill und Melinda Gates Stiftung mit 830 Millionen Dollar. Also da wird es der WHO einiges an Geld und wahrscheinlich auch Einfluss fehlen. Interessant, Philipp, bevor ich dich aussprechen lasse, damals 2020 ist ja Trump bereits schon mal aus der WHO ausgetreten. Dann kam Biden ins Amt und ist direkt wieder im Januar rein. Ja, heikle Sache auch wieder, oder?
Ja, also meine Meinung zur WHO ist ja bekannt. Die WHO hat, und das sind jetzt alles Fakten, hat ja einen Versuch unternommen, zur wahrscheinlich mächtigsten Organisation in Pandemiefragen weltweit zu werden, mit einem One World Government, also das bei Pandemiefragen erstens mal durch die WHO bei eigenem Ermessen eine Pandemie ausgerufen werden kann, also ein nicht gewähltes Gremium entscheidet, wo eine Pandemie stattfindet, wie stark eine Pandemie ist und was die Pandemie-Maßnahmen sind, wie beispielsweise strenge Lockdowns anzukündigen oder umzusetzen, und zwar über die Köpfe der jeweiligen Regierungen hinweg. Das heißt also eine Weltallmacht. Die WHO sagt, jetzt ist in Deutschland gerade die neue Talahon-Pandemie ausgebrochen. Alle müssen jetzt zu Hause bleiben. Wir entscheiden, die jeweilige Regierung muss das umsetzen. Ja, ist jetzt gerade mal scherzhaft gesagt, ja, Satire. Aber dieser Versuch, dieser starken Machtausweitung der WHO wurde jetzt gerade noch mal abgewehrt, und dadurch, dass jetzt Trump aus der WHO ausgetreten ist, ist die WHO aktuell weiter geschwächt. Ich sehe das nicht als negative Sache, was Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Menschen angeht.
Du hast es jetzt zwar relativ salopp gesagt, und es wird oft kritisiert, dass der Einfluss von der WHO ja gar nicht so groß ist, weil jedes Land hat seine eigenen Politiker, seine eigene Gesetzgebung, seine eigene Verfassung, und das stimmt auch. Aber es gibt, und die WHO hat direkte Interventionsmechanismen, nur um mal ein paar zu nennen. Beispielsweise haben sie die sogenannten internationalen Gesundheitsvorschriften, die IHR, worüber sie auch Notfallmaßnahmen ausrufen können. Sie haben ihre technischen Leitlinien, die sie als politischen Hebel nutzen können, wie beispielsweise Global Vaccine Action Plan für Impfquoten. Dann haben sie ihre Notstandserklärungen. Sie können Public Health Emergency of International Concern auslösen, PHEIC, kurz, und die löst automatisch Finanzierungshilfen aus durch UN-Staaten, jetzt beispielsweise nicht mehr Amerika, und verpflichtende Krisenstäbe in den Mitgliedsländern, als auch Medienkampagnen zur Risikokommunikation. Also da gibt's schon einiges an Dingen, die die WHO auslesen kann. Man muss fairerweise sagen, China, USA und EU-Länder haben Vetomächte im WHO-Exekutivrat. Also, dass es ganz ohne deren Einflussnahme passiert, stimmt auch nicht. Ich glaube, Trumps Kritik geht eher darauf ein, dass man behauptet, wir haben da Milliarden reingepumpt und die haben uns ganz, ganz schlecht beraten, in dem Sinne, wie das einzuschätzen ist und wie die Maßnahmen auszuführen sind. Aber gut, schauen wir ins nächste
Thema.
Wenn
wir mal ein Beispiel, Kian, nur mal ein Beispiel zu nennen, was er da meint. Am Start der Pandemie hat Trump damals eine Pressekonferenz gegeben, hat gesagt, dieses Virus, Covid-Virus, kommt nicht von einem Tiermarkt, das ist kompletter Bullshit, sondern es kommt aus dem Biowaffenlabor in Wuhan, wo seit Jahrzehnten am Covid-Virus-Stamm geforscht wird. Was haben die Leute natürlich wie immer gesagt? Was erzählt ihr da für einen Blödsinn? Was wissen wir heute? Was hat CIA-Chef Radcliffe offiziell gesagt? Alles deutet darauf hin, dass zufälligerweise der Virus, der aus Wuhan stammt, vom Biowaffenlabor, in dem an der sogenannten Gain-of-Function-Forschung, also an der Scharfmachung, an der aggressiver Machung von Virenstämmen geforscht wurde, zufälligerweise aus diesem Labor jetzt das auch ausgetreten ist. Ja? Und ich glaube, er ist da einfach sehr misstrauisch dem gegenüber, was da damals passiert ist, da die WHO ja selbst diesen Mythos, dass das von exotischen Tieren übertragen wurde, so mitgetragen hat, alle niedergemacht hat, inklusive ihm, die schon von Anfang an gesagt haben, dass es Bullshit ist. Gibt es auch den Professor Dr. Wiesendanger, der das von Anfang an gesagt hat, dass alles darauf hindeutet, dass das ein generisch hergestellter Virus ist, der nicht von der Natur einfach plötzlich so gekommen ist. Und ich glaube, das hat auch alles damit zu tun. Das sind auch, die WHO hat auch gegen Trump gearbeitet damals. Und jetzt schaltet er sie von der amerikanischen Seite aus her ab.
Nächster Punkt, ein Dekret, was viele Amerikaner beeinflusst oder eingeschränkt hat, vor allem TikTok. Trump hat der Video-App TikTok per Dekret 75 Tage mehr Zeit gegeben, bevor sie theoretisch in den USA abgeschaltet werden müsste. Denn TikTok soll ja nicht mehr in den USA funktionieren dürfen, außer wenn die USA oder ein amerikanisches Unternehmen Anteile davon kauft. Das ist ja bisher nicht passiert in der Biden-Regierung und die Deadline ist fast abgelaufen. Und Trump hat gesagt, nein, er will sie verlängern. TikTok soll, bis sie verlängert wird, um 75 weitere Tage trotzdem weiterhin funktionieren. Dementsprechend gab es auch diese Einblendung bei TikTok. Danke, Trump. Es war lustig, dass da Biden auf Twitter, ich glaube, seine Regierung, sich selber dazu geäußert hat und gesagt hat, also die Credits versucht halt selber dafür zu kriegen. Nein, das war Trump und das war per Dekret von ihm.
Ja, also ich meine, ich verstehe, also ich sehe das ein bisschen. Erstens mal, ja, die gehen davon aus, dass die Chinesen massive Datenmengen abziehen. Das wäre nichts Neues. Und zweitens glaube ich, dass es da auch um Macht geht. Trump will diese App, die, wenn du über die Datensätze verfügst, egal wem sie gehören, sehr viel Vorteile, sehr viel Machtfülle gibt. Er möchte einfach über diese selbst verfügen und nicht die Chinesen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie logisch, oder? Außer jetzt in Deutschland, wo wir gerne alles in die Welt hinausschicken, ist es beispielsweise bei Amerika, die America First haben und nicht wie bei uns Germany Last, so wollen die über diese Datensätze verfügen und nicht etwa einer der größten Konkurrenten und potenziell sogar ein Kriegsgegner über Taiwan, ja, wollen wir das mal nicht vergessen, dass die so eine durchaus mächtige App mit einem großen Einfluss auf die Jugend heutzutage, dass sie das selbst kontrollieren. Es geht ja im Endeffekt darum, dass China gezwungen wird, die App zu verkaufen. Und da wurde ja unter anderem auch schon Elon Musk genannt, der diese App übernehmen könnte.
Nächster Punkt, den er unterzeichnet hat, der sich aufs Geburtsrecht bezieht. Und zwar soll, Zitat, das Recht auf Staatsangehörigkeit durch Geburt in den USA abgeschafft werden. Dazu unterschrieb er das Dekret, das Privileg der Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten ist ein unbezahlbares und tiefgreifendes Geschenk. Und das ist interessant. Es gibt ja viele Leute, die teilweise versuchen, illegal in Amerika einzuwandern, über die Grenze zu kommen, während die Frauen schwanger sind, damit, wenn das Kind dort geboren wird, auch wenn sie illegal da sind, dieses Kind potenziell einen Pass kriegen kann, einen amerikanischen Pass. Und damit soll jetzt Schluss sein. Außerdem streicht Trump bestimmte Schutzräume für Migranten. Das Heimatschutzministerium verschärft seine Vorgaben für die Festnahme von Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus. Künftig solle die Einwanderungsbehörde Betroffene auch wieder an oder in der Nähe sogenannter sensibler Orte in Gewahrsam nehmen dürfen.
Ja, ich denke, wichtig ist hier erstmal anzuerkennen, was ja jetzt schon in vielen Pressekonferenzen gesagt wurde. Und das zeigt auch diesen kompletten Shift von der sehr links-woken Politik der Demokraten und jetzt dem, was Trump einführt. Ich glaube, im Endeffekt ist das ja rechtsradikal, weil es gibt links-woke und dann gibt es nichts und dann gibt es rechtsradikal. Und er sagt im Endeffekt, erstens einmal, jede Person, die illegal im Land ist Betonung liegt auf illegal im Land. Sie hat keine Berechtigung, dort sein zu dürfen. Sie ist auch nicht über den offiziellen Weg über eine Grenze gekommen, hat sich ausgewiesen. Nein, sie ist, hat sich selbst oder wurde reingeschmuggelt. Das sind illegale Migranten. Und das ist grundsätzlich ein Strafakt, ein krimineller Akt. Du darfst nicht einfach illegal irgendwo hingehen. So, und grundsätzlich haben diese Leute damit per se mal das Recht verwirkt, sich in diesem Land aufzuhalten. Ich weiß, auch hier in Deutschland ein komplett fremdes Konzept, weil legal, illegal, scheißegal. Aber in den USA wird eben jetzt sehr stark dagegen vorgegangen. Und Trump zeigt einfach nur, wie es funktioniert, worüber sich hier ja wieder gestritten wird. Wieder, nein, können wir alles nicht machen, Menschenrechte. Bei Trump heißt es einfach, wenn du illegal bist, adios, tschüss. Ja? Und es wird jetzt umgesetzt. Es wird faktisch umgesetzt. Und ja, ich kann da per se nichts Schlechtes daran erkennen. Wenn ich illegal irgendwo wäre, dann würde ich genauso denken, ich habe selbst kein Recht, hier da sein zu dürfen. Ja, ich gehe auch nicht illegal zu irgendjemandem ins Haus rein und setze mich an seinen Esstisch hin oder illegal irgendwo hin, wo ich kein Zutrittsrecht habe. Das ist eigentlich eine ganz, ganz simple Sache, die ein Fünfjähriger verstehen muss. Wenn du illegal bist, dann bedeutet das, du bist kriminell unterwegs hier. Das ist nicht legal, was du machst. Und dass diese Leute, die millionenfach durch die Demokraten ins Land reingeführt wurden, die wurden reingebracht, ja, und das zu sehr viel Kriminalität, wir kennen das ja alles aus Deutschland, ja, sehr viel Kriminalitätszuwachs geführt hat und anderen Problemen, und Trump ist dabei, dieses Problem wieder rückgängig zu machen.
Nicht nur das, Trump hat die Entwicklungshilfen per Dekret am ersten Tag noch gestoppt. Die USA werden vorerst keine Entwicklungshilfe auszahlen. Trump ordnete eine 90-tägige Pause bei der ausländischen Entwicklungshilfe an, bis die Effizienz und die Übereinstimmung mit der US-Außenpolitik beurteilt worden sei. Alle Abteilungs- und Behördenleiter, die für ausländische Entwicklungshilfsprogramme der Vereinigten Staaten verantwortlich sind, müssen neue Verpflichtungen und Auszahlen von Entwicklungshilfgeldern sofort aussetzen. So heißt es in seinem Executive Order. Und das geht überein mit einem anderen Executive Order, was er so unterzeichnet hat. Und zwar geht es um DOGE, Department of Government Efficiency, bei dem Milliardär Elon Musk Trump helfen soll, die Effizienz in Staatsausgaben zu überprüfen und diese zu kürzen. Und dafür hat er ein Büro aufgesetzt. Und eine der Dinge, die dort gefunden wurden, über die wir eigentlich einen ganzen Podcast machen müssten,
müssen wir auf jeden Fall,
ist USAID. Und zwar ist das eine Organisation gewesen, United States Agency International Development. Ich meine, der Name gibt schon vor, was es macht. Und es wurde unzählig, also wirklich unzählige Dinge, die da jetzt rausgekommen sind, wie dort Geld in teilweise ausländische NGOs geflossen ist. Ich kann mal hier ein bisschen vorlesen. Wir müssen das noch einmal dann researchen, also take it with a grain of salt, aber beispielsweise 2 Millionen Dollar für Tourismus in Libanon, 1,5 Millionen Dollar für Diversity, Equity, Inclusion, also DEA, in Serbia, 70.000 für ein DEI-Musical in Irland, 47.000 für Transgender Opera in Columbia. Also wirklich Gelder, die hin und her fließen. Und es gab auch teilweise einen Tweet, den ich gelesen habe, dass wohl 9 von 10 Medienunternehmen in der Ukraine von USAID finanziert werden sollten oder wurden und jetzt nicht mehr von ihnen finanziert wurden. Auch Politico, ein ja, Magazin, was politische Inhalte veröffentlicht, soll 8 Millionen Dollar erhalten haben. Hier, ihr seht es, WikiLeaks jetzt mal hier eingeblendet. USAID was funding over 6,200 journalists across 707 media outlets and 297 media NGOs, including 9 of 10 media outlets in Ukraine. Das ist von WikiLeaks veröffentlicht. Wie gesagt, das ist ein massives Thema. Da müssen wir einen ganzen Podcast zu machen, Philipp. Aber es ist wirklich absurd.
Ich würde da gerne einen Satz, weil ich verfolge das sehr eng mit, was da aktuell gerade läuft. Und Politico ist ja ein US-Magazin, sehr stark im politischen Spektrum aktiv. Um mal ganz kurz einen Kontext zu geben, was das bedeutet. Das bedeutet, dass der US-Steuerzahler die Propaganda bezahlt von bezahlten Journalisten. Jetzt seht ihr auch wieder, der Begriff bezahlter Journalist, der ist nicht ungefähr nur halb wahr, sondern das ist faktisch einfach so. Die sind fast alle bezahlt worden, Inhalte zu veröffentlichen, die der politischen Meinung genehm war, und um den politischen Gegner zu diffamieren. Das heißt also, das, was wir als freien Journalismus bezeichnen, ist nichts anderes als ein Propaganda-Instrument, das genutzt wird, um den jeweiligen politischen Gegner zu diffamieren, um verleumderische Artikel über ihn zu bringen und um damit die Meinung der Massen so weit zu manipulieren, dass sie nachher der jeweiligen Agenda folgen. Das hat im jetzigen Wahlkampf der USA nicht mehr funktioniert. Ihr habt ja gesehen, wie massiv weltweit, fast in einer weltweiten orchestrierten Aktion, man Trump auf die Cover gebracht hat, mit Hitlergruß drauf, in die amerikanische Fahne eingehüllt, die Deutschen waren ja ganz vorne mit dran mit den ganzen Hitlervergleichen. Man hat ihn niedergemacht, man hat seine Wähler als Dummköpfe verspottet, man hat sämtliche Stars, 10, 20 Millionen Dollar, Beyoncé Knowles beispielsweise, hat denen Geld gezahlt, damit sie sich hinstellen sollen, Videos erstellen sollen und sagen sollen, meine ganzen lieben Fans, ihr müsst unbedingt für Joe Biden wählen, sonst kommt der Faschismus nach Amerika und. All das hat nicht funktioniert. Es ist grandios gescheitert. Das heißt also, die Medienmacht in den USA jedenfalls ist gebrochen worden und Donald Trump hat nicht nur knapp die Wahl gewonnen gegen Kamala Harris, sondern er hat sie mit der größten Machtfülle aller Präsidenten der letzten 40 Jahre gewonnen. Das muss ich mal vorstellen. Und das ist eigentlich ein Riesenpunkt, das müssen wir unbedingt covern, wer alles bezahlt wurde, weil es bedeutet, dass alles, was wir eigentlich lesen, deutsche Zeitung übrigens auch, da kommen jetzt gerade die Meldungen raus, welche deutschen Zeitungen wie viel Geld erhalten haben, um wiederum US-Propaganda der Demokraten, deswegen könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum die deutschen Medien auch so negativ Trump gegenüber eingestellt sind, ja, weil sie wahrscheinlich Cash erhalten haben, um genau diese Dinge zu schreiben.
Ja, und es ist auch sehr, sehr vieles, nicht nur Diversity, sondern LGBTQ zum Beispiel, $32.000, das ist jetzt keine große Summe, aber für Transgender-Comic-Books in Peru, $1.5 Millionen to advance, also um auszuführen, Diversity, Equity and Inclusion für LGBTQ-Plus-People in Serbien. Mhm. Also sehr, sehr viel. $38 Millionen für das Labor, von dem ausgegangen wird, dass Covid in Wuhan herkommt, auch da ist Geld hingeflossen.
Zu geil.
Es ist, also, da müssen wir wirklich einen separaten Podcast zu machen, Freunde. Ich würde sagen, lass uns jetzt erstmal zum nächsten Dekret, denn es gibt hier noch einiges, was sehr, sehr spannend ist. Zum Beispiel hat er die Diversity, Equity und Inclusion Programme von der Biden-Administration zurückgenommen. Also er hat das wieder aufgehoben innerhalb der Regierung. Er sagt, dass es dadurch zu Diskriminierung am Arbeitsplatz gekommen ist. Außerdem werden hier, Zitat, Transmenschen zukünftig aus der Armee und aus Schulen ausgeschlossen werden. Bundesbehörden sind zudem per Dekret angewiesen, in Formularen und Ausweisdokumenten ausschließlich die Optionen männlich oder weiblich aufzuführen und die Finanzierung von Genderideologien durch den Bund sei ab sofort aufzuheben.
Ja, Freunde. Könnt ihr jetzt so langsam erkennen, warum dieser Mann so brutal bekämpft wurde und alles, wirklich alles in Verbindung gesetzt wurde, um seine Wiederwahl zu verhindern? Weil er jetzt genau die Dinge wieder ins Lot zurückbringt, die vorher in eine unglaublich falsche Richtung gegangen sind. Und das ist eine mehrheitsfähige Meinung. Ja, auch wenn euch wieder aus den Medien erzählt wird, das wäre nicht so, aber diese Medien erhalten Geld, um das zu sagen. Und das wissen wir. Und das wird, ich sage euch, was da in den nächsten Monaten noch rauskommen wird. Das sind so viele Dinge jeden Tag, das ist schwer, das Ganze sogar zu verarbeiten. Aber im Endeffekt sagt er so unglaublich menschenfeindliche Dinge, wie es gibt Mann und Frau. Und bitte akzeptiert das wieder, dass es Mann und Frau gibt. Und er sagt, du darfst in den USA jetzt nicht mehr aufgrund von Quote jemanden einsetzen, beispielsweise an eine Stelle, einen Piloten, ja, dass es darum geht, dass bei den Piloten es die besten Piloten sind, die die Flugzeuge fliegen, um damit möglichst die Sicherheit für die ganzen Passagiere zu gewährleisten, sondern das war ja in der Vergangenheit dann so, nee, der muss einer Minderheit angehören. Habt ihr da also schon eure Quote eingehalten? Dieser Pilot, das ist zwar vielleicht Pilot A, ist der beste Pilot, nein, ihr müsst aber Pilot B und C nehmen, weil der ist trans und der ist ein Indianer oder ein Schwarzer oder sonst irgendwas, ja. Das hört sich verrückt an, aber so war das ja wirklich. Da ging es darum, dass Minderheiten in die Jobs reingepresst wurden und nicht darum, dass die bestausgebildete Person im jeweiligen Bereich den Job bekommt. Und genau diese Dinge werden jetzt in Rekordzeit gerade wieder rückabgewickelt. Und das ist ein Grund, warum die die Beliebtheitswerte von Donald Trump aktuell mit jedem Tag immer weiter steigen. Weil die Leute sehen, das ist zum ersten Mal so, dass jemand wirklich etwas umsetzt, und zwar in Rekordzeit. Er redet nicht nur, er macht es auch.
So, dann endlich zum Thema Krypto. Trump hat ja versprochen gehabt, die USA zum Kryptokapital der Welt zu machen. Und dazu hat er auch schon das ein oder andere präsidiale Dekret, Exekutivdekret unterzeichnet. Am 23. Januar zum Beispiel hat er ein Dekret zur Förderung von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten unterzeichnet. Der Titel ist davon Stärkung der amerikanischen Führung in digitaler Finanztechnologie. Dazu soll erstens eine Einrichtung einer präsidialen Arbeitsgruppe unter Leitung von David Sacks als Krypto- und KI-Beauftragter, der die regulatorische und legislative Vorschläge erarbeiten soll für Sachen digitale Assets. Außerdem soll diese Gruppe die Schaffung einer strategischen nationalen Kryptoreserve evaluieren, möglicherweise auch aus den beschlagnahmten Kryptowährungen, und soll, da gibt es jetzt eine Deadline, bis Juli, also 180 Tage nach der Unterzeichnung, konkrete Empfehlungen ausarbeiten. Außerdem soll es eine regulatorische Neuausrichtung geben. Es wird erstens die Aufhebung von Bidens digitalem Asset-Rahmenwerk, das er im März ausgegeben hat, und der Treasury Choke Point 2.0, die die Banken vor allem eingeschränkt hatte, mit Krypto zu arbeiten oder mit Kryptofirmen zu arbeiten, das soll aufgehoben werden oder ist jetzt aufgehoben. Und er hat ein Verbot der Entwicklung einer CBDC, also einer digitalen Zentralbankwährung, in seinem Dekret unterzeichnet. Weiter geht es mit der Förderung von Stablecoins mit US-Dollar-Deckung, einer Garantie eines diskriminierungsfreien Zugangs zu Bankdienstleistungen für legale Kryptoakteure und Unterstützung von Blockchain-Entwicklung, Mining und dezentraler Software ohne rechtswidrige Zensur.
Kian, ich würde dich gerne mal als definitiv einen besseren Krypto-Experten als mich, du bist viel tiefer in diesem Thema, wie schätzt du das Ganze ein?
Es ist auf jeden Fall super bullish, langfristig, weil dadurch regulatorisch das Fundament gelegt wird, dass der Sektor wirklich legitim, ich meine, er ist schon legitim, aber noch legitimer ausgeführt werden kann in Sachen Unternehmen aus Amerika. Was ich hier besonders spannend finde, weil bisher, bis auf das CBDC-Verbot und die Aufhebung von dem damaligen Chokepoint 2.0 politischen Framework, haben wir aber noch nichts wirklich Handfestes. Das soll ja dann kommen, deswegen bin ich gespannt, was dann da kommt. Für mich wäre das Allerspannendste und Interessanteste, was wirklich vor allem den Altcoin-Sektor betreffen würde, wenn die SEC erlauben würde, rechtlich sehr einfach Tokens oder Kryptowährungen echten Nutzen, also so etwas wie Anteile an einer Firma, Equity, also Aktien oder Gewinnshares, dass man quasi mit seinem Token an den Profiten eines Unternehmens beteiligt werden kann, wenn die SEC sowas erlaubt, ohne dass man dafür unendlich lange Lizenzen erlangen muss, denn dann würde im Altcoin-Sektor vor allem eine Art Renaissance passieren, weil man könnte dann endlich mal ja wirklich Nutzen mit Coins verbinden. Das ist ja etwas, was so durch den regulatorischen Framework von der beiden Regierungen davor, aber auch vorher Trump, nicht gegeben war, wodurch du einfach nur Meme-Coins und irgendwelche Governance-Tokens hattest, die im Grunde genommen wertlos sind und versuchen irgendwie den Wert eines Protokolls abzubilden. Aber jetzt stellt euch vor, du kannst wirklich die Gewinne drauf abbilden, du kannst wirklich Eigentumsbeteiligungen in Token abbilden, sehr einfach, und jeder kann das machen. Das würde zu unglaublich viel Innovation und wirklich wahrscheinlich einer vernünftigen Altcoin-Season führen. Das ist meine Einschätzung, aber wir müssen noch geduldig sein. Wir müssen abwarten, ich weiß nicht, und wir wissen nicht, wie viel dann wirklich am Ende dabei rumkommt. Es sieht und es ist auf jeden Fall deutlich besser als vorher, aber Konkretes muss noch folgen.
Ja, sehr interessant. Ich möchte vielleicht auch noch abschließend etwas sagen, was mir sehr wichtig ist, ein Statement abzugeben. Vielleicht klingt das so nach außen, ich bin der absolute krasseste Trump-Fan und alles, was dieser Mann macht, ist gut. Ich meine, ich bin in der Lage, durchaus differenziert hier das Ganze zu betrachten. Und nein, das ist nicht so. Es gibt Dinge, die gefallen mir überhaupt nicht. Ja? Das möchte ich ja mal ganz klar auch sagen. Mir gefällt es beispielsweise, ich denke, er hat viele Sachen in unglaublicher Geschwindigkeit umgesetzt. Da brauchen Politiker 150 Jahre dafür, braucht er eine Woche, ja, weil sie einfach unfähig sind, dass es kracht. Aber was mir gar nicht gefällt, sind diese Allmachtsfantasien, den Dänen Druck auszuüben, Grönland herzugeben. Er möchte Grönland übernehmen. Ja? Und dann jetzt gestern oder ja, was nicht gestern, es war vor ein paar Tagen, tritt er mit Benjamin Netanyahu, dem Präsidenten von Israel, vor die Kameras in den USA und sagt, we want a long-term ownership position. Also er redet vom Gazastreifen, den man in Grund und Boden gebombt hat, sodass dort kein Stein mehr auf dem anderen steht. Über 50.000 Frauen und Kinder, also Zivilisten mindestens, die dabei umgekommen sind, das sind die Mindestzahlen, die nicht flüchten konnten, die einfach unter diesem Bombenterror zunichte gemacht wurden, im Krieg, der dort herrscht. Und dann zu sagen, wir Amerikaner, wir übernehmen den Gazastreifen. Ja? Also das war ja immer eine Verschwörungstheorie, dass die das eigentlich den Leuten, den Palästinensern wegnehmen wollen. Nein, nein, haben wir gar nicht vor. Jetzt wird es ganz offiziell gesagt. Trump stellt sich hin und sagt, wir übernehmen das Ganze. Er stellt sich vor, dass Amerika das übernimmt und eine Riviera des Mittleren Ostens macht. Also quasi ein Südfrankreich des Mittleren Ostens mit schönen Hotels drauf und unglaublich vielen Arbeitsplätzen, weil was wir zerstört haben, muss ja jetzt auch wieder aufgebaut werden. Und jetzt kommt's. Und diesen Menschen, die dort gelebt haben, den Palästinensern, hat er, und Bibi Netanyahu steht neben ihm und nickt und lächelt dazu, weil es ihm natürlich gefällt, was er hört, und sagt, diese Menschen brauchen nicht mehr zurückkommen. Nein, die sollen jetzt von Ägypten und Jordanien aufgenommen werden. Die wollen das zwar noch nicht, aber sie werden es wollen. Sprich, ich werde so Druck auf die ausüben, dass sie die aufnehmen müssen. Also du vertreibst diese Leute, das nennt man auch ethnische Säuberung. Du säuberst einen Landstrich ethnisch, nachdem du den zerstört hast, und sagst, jetzt müssen die Leute weg und dann bauen wir da eine schöne Riviera des Mittleren Ostens drauf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich möchte das nur sagen, es sind also nicht alle Punkte, von denen ich sage, dass ich die gut finde, sondern man muss diese Person sehr differenziert betrachten.
Absolut, es sind über 45.000 Menschen gestorben, über 100.000 Menschen verletzt. Und jetzt will man einfach auf den Leichen dieser Leute eine Riviera bauen. Halte ich für absolut falsch, wirklich absolut falsch. Und da über 2 Millionen Menschen zwingen, aus ihren Zuhause zu gehen. Es ist nicht alles positiv zu sehen, was dieser Mann macht. Ich finde es gut, dass Bewegung reinkommt, aber auch solche Bewegungen, die muss man offen ansprechen, muss man kritisieren und sich davon distanzieren.
Jo. Ja, sehr gut. Kian, ich glaube, das ist etwas, was wir da einfach auch mitgeben können, Leute. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Ich weiß, heute gilt Schubladendenken. Entweder der ist gut und dann ist er mit allem gut, oder ich mag ihn gar nicht und dann sind das alles Nazis und Faschisten und whatever. Ja. Diese Person ist eine sehr vielschichtige Person und es gibt Dinge, die macht er gut. Es gibt Dinge, denen stimme ich zu. Es gibt Dinge, wo ich sage, klasse, da geht das wirklich an. Er ist ein absoluter Macher. Und es gibt Dinge, die jetzt in seiner Allmacht, weil er spürt, wie viel Machtfülle er hat, und er hat natürlich ein übersteigertes Ego hoch 10, und dann Leute, entrechtete Menschen, dann von ihrem Land, also so, es ist ein einmaliger Vorgang, eine ethnische Säuberung. Und wie gesagt, da gibt's, und das wird auch in Zukunft so sein, wir werden diese Person in Zukunft auch differenziert betrachten und die Dinge, die uns nicht gefallen, so ansprechen. So, wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr wollt, dass wir mal tiefer eintauchen, was dieses Doge-Ministerium jetzt alles gefunden hat, wohin denn Steuergelder fließen und verschwendet werden, dann werden wir da gerne in den nächsten Wochen einen Podcast dazu machen. Ich sage jetzt, habt alle eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.
Ciao.